Hallo, hallo.
Hi.
Wir haben gute Neuigkeiten.
Fantastische Neuigkeiten.
Und zwar am 3. August sind wir auf dem OAMN-Sommerkongress und machen da Live-Podcast in Berlin.
Ja, es wird total geil. Nathalie wird da sein natürlich, das Ganze moderieren. Wir werden da sein, Mimi Fiedler wird da sein. Es gibt Vorträge, es gibt Musik. Das wird richtig spitze.
Genau. Und es gibt auch noch ein paar Tickets, aber ihr könnt auch Tickets gewinnen. Und zwar,
wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließt auf unserem Steady-Newsletter, den wir euch natürlich auch in jeder Folge und auf Instagram und überall verlinken, müsst ihr eine Mitgliedschaft abschließen. Das ist sowieso eine gute Idee.
Da schreiben wir nämlich einmal die Woche sehr, sehr schlaue Dinge. Ihr könnt mit Soda Club up to date bleiben und vor allem könnt ihr dieses Projekt mit am Leben halten.
Genau, ihr finanziert damit auch Ingos Arbeit und unsere Arbeit. Und dafür kriegt ihr tolle Texte von uns und Bonusfolgen. Es sind jetzt auch schon ganz schön viele Inhalte da, weil wir machen das ja schon eine ganze Weile. Das heißt, wenn ihr jetzt eine sportbillige Mitgliedschaft abschließt, dann kriegt ihr ja die ganzen Inhalte quasi der letzten, weiß ich nicht, 2 Jahre oder so, jede Woche, also hunderte Sachen, alle gleichzeitig. Das ist total krass. Mhm.
Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen.
Yes. Mach Gut. das jetzt mal.
Mach das.
Und mach das.
Alle Links findet ihr in den Shownotes.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Es gibt doch eigentlich keine schönere Jahreszeit zum Daten als den Frühling.
Deshalb wollen wir euch Hinge vorstellen. The dating app designed to be deleted.
Hinge ist gemacht für Menschen, die es ernst meinen. Und zwar unabhängig von deiner sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität.
Du legst ein ausführliches Profil an mit deinen gewählten Pronomen, kannst dafür sogar Sprachnachrichten und Videos aufnehmen. All das hilft dem Algorithmus, dir die Menschen anzuzeigen, mit denen du besonders kompatibel bist.
Und wenn du unsicher bist, wie du ein gutes Gespräch anfangen kannst, machen dir die Prompts den Einstieg viel leichter.
Prompts sind kurze Fragen, mit denen du dein Profil tunen kannst, mit denen du dich so zeigen kannst, wie du wirklich bist. Und dies deinem Gegenüber ermöglichen, gleich ein authentisches Gespräch anzufangen.
Hinge hat Prompts speziell für die LGBTQIA+-Community entwickelt. Zum Beispiel, welche queeren Orte deine Favorites sind oder wie Gender Euphoria für dich aussieht.
Also, wenn du noch auf der Suche nach authentischen Verbindungen bist, lad Hinge runter und probier die Prompts aus.
Ja, hi.
Hi. Ja, du bist enttäuscht, du wolltest über Enttäuschung reden.
Ja, ich bin enttäuscht worden. ja, es geht ja, ist Weihnachten einfach die Zeit, in der viele Erwartungen da sind und selbst wenn man sich Mühe gibt, nicht so viele Erwartungen zu haben, wird man trotzdem enttäuscht.
es ist leicht. Es ist sehr leicht, an Weihnachten enttäuscht zu werden.
Ja, es ist alles nicht so schlimm, weil es sind alle gesund und man soll ja dankbar sein für das, was man hat. Und Gesundheit ist das höchste Gut und allen geht's gut und so, aber trotzdem bin ich genervt. Also der Grund für die Enttäuschung ist, dass ich Weihnachten also alleine mit meinen Eltern verbringen werde. Also wir sind dann zu dritt und meine Schwester und das frische Baby kommen nicht. Und der Typ dazu auch nicht. Also mein Schwager, den ich auch sehr gern habe, aber genau. Ja, und ich kann es voll verstehen, weil es ist einfach gerade nicht Phase, einmal komplett durch die Republik zu fahren. Und es ist mit einem frischen Baby und meine Eltern sind auch nicht die Jüngsten. Und dann hängt man da irgendwie zu fünft plus Baby mehrere Tage im Elternhaus ab. Aber es waren jetzt halt, wir haben die Pläne ziemlich häufig irgendwie dann gemacht und nochmal umgeworfen. Erst wollten wir halt in einem Airbnb in Süddeutschland feiern. Und dann ging das nicht. Oder es war ganz lange dann nicht klar, ob das geht und stornieren wir oder stornieren wir nicht. Und dann haben wir natürlich storniert, weil klar, Fallzahlen und so. Und ja, irgendwie hatte ich dann gedacht, naja, wenn die drei dann sozusagen sich auf den Weg dann hierher machen, dass wir dann irgendwie ja zusammen Weihnachten feiern können, weil die letzten Weihnachten war ich auch schon quasi zu, also war ich allein mit meinen Eltern, aber da war halt irgendwie das noch möglich, dass dann mein Freund noch vorbeikommt und eine Freundin und so. Und es ist irgendwie einfach, ich war gestern so echt einfach bummed out. Also so, ich habe halt so die Nachricht, also sie hatten erst zugesagt und dann haben sie sich das nochmal überlegt und dann haben sie halt nochmal abgesagt. Und genau deswegen dachte ich, weil ich gestern enttäuscht war und auch immer noch so ein bisschen enttäuscht bin, aber es ist schon wieder ein bisschen besser geworden, aber es ist so witzig. Ich habe gestern so gedacht, so, oh Mann, ich habe jetzt Lust, darüber zu reden und dazu eine Podcast-Folge zu machen, weil ich dachte, naja, ich bin wahrscheinlich auch nicht die Einzige, der das so geht. Und dann dachte ich, kann mir vielleicht über Enttäuschung reden. Gerade so zur Weihnachtszeit ist halt, genau, wenn die Erwartungen hoch sind, selbst wenn man, also es ist jetzt irgendwie gar nicht so, dass ich Weihnachten so mega hoch hänge, aber es ist halt schon einfach ein Familienfest und das nicht mit der Familie verbringen zu können. Genau, da ist mir aufgefallen, dass die meisten Folgen, die wir so aufgenommen haben, so zum Thema Weihnachten gehen halt irgendwie so darum, wie geht man mit all diesen Menschen um und diesen ganzen Leuten, die dann plötzlich aufeinandertreffen und so viel Familie und so. Und dann ist mir aufgefallen so, ja, das ist vielleicht gar nicht unbedingt das größte Problem an diesem Weihnachten. Also für manche zumindest.
Ja.
Ja, sondern eher so eine gewisse, also ja, hoffentlich nicht Einsamkeit. Also hoffentlich hat jeder irgendjemanden, mit dem man feiern kann. Ja, ich habe halt auch einfach nicht so gern, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe im Podcast, ich habe nicht so gern die gesamte elterliche Aufmerksamkeit auf mir. Ich empfinde das als anstrengend, so gern ja. Ich sie habe, aber irgendwie, und dann weiß man irgendwann auch nicht mehr, worüber man reden soll.
Keine Ahnung. Also geht's wahrscheinlich vielen dieses Jahr, also... weiß ich nicht, elterliche Aufmerksamkeit, aber, oder nein, grundsätzlich geht's wahrscheinlich vielen so, dass elterliche Aufmerksamkeit nicht immer unbedingt das Schönste ist. Ja, aber ich meine, das ist tatsächlich, also Weihnachten ist ja irgendwie so, selbst wenn man da gar keinen Wert drauf legt und nicht religiös ist, ich habe da gestern mit meiner Atelierkollegin drüber geredet, die ist aus dem Osten, von Berlin, im Osten aufgewachsen sozusagen. Und das ist halt sehr antireligiöses, gesellschaftliches Klima einfach traditionell. Und ihre ganze Familie ist auch, die machen sich überhaupt nichts aus Kirche oder irgendwas. Und sie meinte, das ist total krass, dass man da trotzdem einfach so mitgenommen wird emotional bei diesem ganzen Drama. Dass man das nicht einfach sein lassen kann. Dass man nicht einfach sagen kann, komm, wir irgendwie machen ein kleines Essen zusammen und ansonsten gehen wir halt früh schlafen oder so. Sondern dass man einfach immer automatisch in diesem Weihnachts-Emo-Drama ist, dass es jetzt irgendwie was Besonderes sein muss. Und dass man irgendwas Besonderes machen muss. Und wenn man das nicht macht, fühlt man sich schlecht. Und irgendwie so ausgeschlossen, so als ob man beim Finale der Fußball-WM in irgendeinem Keller sitzt und Videospiele spielt oder so. Keine Ahnung, das ist dieses Gefühl. Und ja, mir geht es irgendwie auch so. Also ich habe genau das Gleiche. Ich bin überhaupt nicht da irgendwie religiös angehaucht. Meine Familie ist auch jetzt nicht unbedingt so, weiß ich nicht, nostalgisch drauf, was das betrifft. Aber trotzdem finde ich es schon irgendwie kacke, wie das dieses Weihnachten läuft, dass man halt nirgendwo hinfahren kann und dass ich wahrscheinlich auch niemanden sehe. Also ich meine, ich werde wahrscheinlich meinen Onkel sehen und seine Frau, weil die halt in Berlin sind. Aber eigentlich wollte eben eine Freundin aus Regensburg kommen, die ich auch selten sehe und die hat abgesagt. Dann wollte ein Freund aus der Schweiz kommen, den ich auch nicht so oft sehe, der hat auch abgesagt, weil er irgendwie, weil das mit dem Hin- und Herfliegen halt ein bisschen scheiße ist. Ja. Und meine Mutter kommt nicht und mein Freund, das wird die letzte Enttäuschung sein wahrscheinlich, weil der weiß auch noch nicht, was er machen will, beziehungsweise er wird immer wütend, wenn man ihn fragt, weil er keinen Bock hat, sich zu entscheiden. Und so geht's auch viel. So geht's auch super vielen irgendwie alle, also 50% der Leute, die ich frage, was machst du jetzt eigentlich Weihnachten, sagen, Mann, lass mich in Ruhe damit. Keine Ahnung, Mann. Das ist mit meinem Freund auch so. Ich vermute, dass er weg sein wird, aber er hat es bis jetzt noch nicht gesagt. Also es ist eine Enttäuschung, die jetzt irgendwie die nächsten Tage auf mich zukommt.
Ja, mein Freund und ich, wir haben schon, also der große Struggle sozusagen, das große Hin und Her war halt in Bezug einfach auf meine Schwester, die halt auch mit einem frischen Baby ist, natürlich auch das Reisen auch nochmal irgendwie eine Ecke härter. Mhm. Ja, und also mein Freund und ich haben eigentlich jetzt auch von Anfang an gesagt, so, auch seine Eltern wohnen ja auch in der Region, aber wir sehen uns einfach so davor und danach irgendwie, aber wir werden jetzt nicht, also es, ich nehme mal an, er wird dann nicht noch vorbeikommen, vielleicht höchstens noch irgendwie nochmal mit Abstand oder so, nachdem er bei seinen Eltern war, aber finde ich eigentlich, also ist ja auch, also gerade dieses Partyhopping, das geht halt, finde ich, gar nicht, also ja. Ich bin schon der Meinung, dass wenn man sich vorher irgendwie isoliert und quasi eine feste Gruppe hat, wo man weiß, wir sind alle vorher isoliert eine Woche oder so und treffen uns dann auch in dieser Konstellation, meinetwegen auch für ein paar Tage, so dass ich finde, also so mein Gefühl sagt, dass das geht irgendwie, aber eben halt dieses Hopping nicht. Also ne, du kannst dann halt nicht irgendwie von, ja. Genau, und das zu vermeiden, das ist eigentlich, finde ich eigentlich so am wichtigsten. Aber ich verstehe es natürlich auch, wenn Leute sich gar nicht erst auf den Weg machen wollen.
Ja.
Ja.
Ja, es ist ja auch eigentlich überhaupt kein Problem, jetzt mal ganz rational betrachtet und unemotional das Ganze auf März zu verschieben oder auf April oder keine Ahnung. Es ist ja auch jetzt nicht so lang. Angesichts dieser Konsumparty und so habe ich mir auch in letzter Zeit häufig gedacht, es wäre eigentlich eine Chance, Weihnachten mal wieder so als das zu begreifen, was es eigentlich ursprünglich auch mal war. Nämlich so eine Zeit der
genau. Wozu es gemacht jeder wurde. Alleine in seiner Wohnung in einem Haufen von Müll, das durch Online-Shopping erzeugt wurde. The true meaning of Christmas.
Nee, ich meinte so Einkehr. Also, dass man einfach, weißt du, dass man sich einfach eremitenmäßig abschottet, schreibt, sich Gedanken darüber macht, wie man sein Leben leben will, vielleicht ein paar Tarotkarten legen. Das war so mein Plan für die Zeit zwischen den Jahren. Also, weißt du, so einfach grundsätzlich mal über mich und die Welt nachdenken. Das wäre doch, ich meine, es wäre doch gut, das wäre auch gesamtgesellschaftlich, glaube ich, gar keine so üble Idee, weil diese Krise birgt ja auch Chancen, große Chancen, um nicht zu sagen, die Chancen für sehr, sehr notwendige Wandlungen. Und das kann man ja auch durchaus auf sein eigenes Leben übertragen. Also, ja, es hängt ja zusammen.
Ich habe auch so, also ich bin jetzt, ich habe letztens, bin ich im Thema Konsum und Thema Hoffnung, die an Konsum geknüpft sind. mal gucken, ob das problemlos in diese Folge mit Enttäuschung passt. Auf jeden Fall bin ich mega ausgerastet in einem Online-Kunstbedarfhandel und hab halt.
Okay, das ist einfach ein abgefahrener Ort, um auszurasten.
Ich bin halt konsumtechnisch ausgerastet, ne? Also ich habe halt irgendwie, ich habe verschiedene Papiere und Farben und Pinsel neue und ich habe mir Gießbeton gekauft.
Geil.
Richtig, ich freue mich mega drauf. und ja, halt einfach irgendwie so einen Haufen Zeug, weil ich so dachte, ah ja, und Sachen zum Sticken. Also so, ich will jetzt anfangen zu sticken.
Ja.
Und ich war hier bei mir um die Ecke im Handarbeitsladen, als der am letzten Tag, als der noch geöffnet hatte, und habe mir da halt so quasi das Stickanfänger-Set gekauft mit so verschiedenen Farben und Sticknadeln und so. Und sie so, ah ja, das ist nicht der erste Einkauf dieser Art, den ich heute sehe.
ja, die Leute wissen, wie sie sich bei Verstand halten. Ja, krass.
Ja, okay. Ja, genau. Ja, das heißt, ich habe schon irgendwie den Plan, also ja, zu schreiben, zu malen, zu basteln und solche Sachen zu machen. Mhm. Bin aber trotzdem irgendwie enttäuscht. Aber irgendwie war es auch gestern, das war total interessant, weil wir haben ja schon mal über so das Verstoffwechseln von Gefühlen geredet. Und ich war so echt traurig und habe auch, also ich war bei der Arbeit so und ich habe dann meine Bürotür zugemacht und habe dann ein bisschen geweint. Und dann war, also, und dann aber irgendwie, als ich dann abends nach Hause gefahren bin, so war es eigentlich auch schon wieder, also es war dann nicht weg, aber es war irgendwie so, ich habe halt gemerkt, dass es wie so einmal so ein Kreislauf durchlaufen hat oder so. Also mhm. dieses Gefühl der Enttäuschung. Ja. Und ich mich irgendwie relativ, also überraschend schnell, mein Hirn irgendwie von alleine angefangen hat, andere positive Entwürfe. Also ich brauche halt dann so Bilder, Sachen, auf die ich mich freuen kann, Sachen, wie du sagst, so was, dass man diese Zeit irgendwie etwas anderem widmet oder so. Und das ging dann relativ schnell eigentlich, dass mein Hirn angefangen hat, so Visionen, Möglichkeiten von der Zukunft aufzubauen, die halt diese Enttäuschung dann nicht mehr beinhalten.
Ja.
Fand ich ganz interessant.
Ja, das ist cool.
Wie gehst du denn mit Enttäuschung um? Wurdest du in deinem Leben schon mal enttäuscht?
Ja, ich hab eine Liste gemacht.
Nein. Ich habe immer alles gekriegt, was ich wollte.
Nee, also ich bin ja eher ein pessimistischer Mensch, würde ich sagen. Oder hatte ich neulich eine Diskussion mit meinem Freund drüber. weil er ist sehr, der ist jemand, der wacht morgens auf und lacht und freut sich, dass ein neuer Tag beginnt und so. Und ich bin dann eher so ein bisschen nach zwei Kaffee vielleicht. Genau, und deswegen, also ich meine, das hat natürlich Nachteile, wenn man so pessimistisch veranlagt ist und immer überall Schwefel riecht, aber es hat auch Vorteile, nämlich, dass man nicht so viel enttäuscht wird. Weil wenn man das Schlechte erwartet und meistens recht hat.
Aber ist das so? Ja, ich glaube, dass, ich weiß
dass man nicht. Dass man nicht enttäuscht
dass
wird, oder
Pessimisten
was?
Weniger enttäuscht werden?
Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ob das stimmt.
Ich würde ja in Wirklichkeit, also to be serious, nicht von mir selbst sagen, ich bin Pessimist, ich würde eher sagen, ich bin Realist.
Ja, das sagen alle Pessimisten.
Genau. aber ja, ich weiß auch nicht. Ich hab da mal mit einer Freundin drüber geredet, die in so einem Reiche-Leute-Internat war, als sie ein Teenager war.
Du kennst irgendwie so Leute, die so witzige Sachen irgendwie.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, also das Paar, das irgendwie sich ein Koch engagiert, deine Freundin, die im Reiche-Leute-Internat war, irgendwie so in deinem Dunstkreis und so, voll die High Society, finde ich voll witzig. Okay, ja. Sorry, erzähl weiter.
Die haben auch alle so dunkle Edges und so, ist echt voll spannend, ja. Wie bei Tolstoi. jedenfalls reiche Leute, auf jeden Fall, die war eben auf einem Internat, wo sie viel zu tun hatte, auch mit Menschen, die einfach reich geboren sind, die einfach adlig sind zum Beispiel und so. Und da, so wie sie das immer schildert, da lag eine Stimmung in der Luft von uns gehört die Welt. Ja, also wir gehen jetzt hier auf diese Schule, um danach Großes zu erreichen, um erfolgreich und reich zu werden letztendlich, um zu herrschen. und sie hat das tatsächlich verinnerlicht und ich glaube, also sie hat es mal gesagt, dass es für sie eben, dass sie wirklich dachte, die Welt wartet auf sie, als sie erwachsen wurde. Und das ist zum Beispiel etwas, das hatte ich nicht. Also bei uns war das so, auf meiner Schule, die Lehrer haben uns immer gesagt, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann kriegen wir nie einen Job und werden Straßenfeger und arbeiten irgendwo.
Dass das ein schlechter Beruf ist.
Ja, also keine Ahnung. Die haben halt uns runtergemacht. Die haben letztendlich uns immer gesagt, so wenn die Einstellung sich nicht ändert, die wir haben, unsere ungute Einstellung, dann wird gar nichts aus uns und so. Das war die Erwartung, mit der ich in die Welt gegangen bin. Ich dachte, es gibt keine Jobs. Ich muss mich irgendwie versklaven lassen und keine Ahnung. Also ich hatte keine hohen Erwartungen an meine Zukunft und ich habe auch nicht geglaubt, die Welt wartet auf mich. Ich dachte, ich muss mich anstrengen, um halbwegs über die Runden zu kommen. Und da es ja tatsächlich auch so ist, habe ich da, also ich habe das, ich, die Fallhöhe ist einfach nicht so hoch.
Ja.
Ja. Also.
Ich finde, ja, weiß gerade noch nicht genau, wie ich das finde. Also mir, ich glaube, ich bin ein bisschen durch so Phasen gelaufen. Ich dachte so als Teenagerin, dass ich so mit meiner Kreativität und meinem Mega-Brain irgendwie so, ja, schon so ein bisschen destined for greatness, aber so geheim. Also ich habe das jetzt nicht, glaube ich, so rausgekehrt, aber irgendwie hatte ich immer so das Bild von mir, dass ich irgendwann mit irgendwas erfolgreich bin. Dann habe ich Kulturwissenschaften studiert und das hat mir das dann irgendwie ausgetrieben. Also.
Wer hätte das gedacht? Ja,
das war schon Reality-Check. Das war so witzig. Ich hatte damals eine Therapeutin, die hat gefragt, was ich studiere. Ich habe gesagt, Kulturwissenschaften. Hat sie gesagt, ach ja, aus dem Studiengang habe ich ja einige. Sie hat auch schon mal überlegt, so extra Coachings für KulturwissenschaftlerInnen speziell an dieser Uni anzubieten, weil die alle so durch sind.
Interesting.
Ja, ein bisschen witzig. Und da gibt's schon so Leute, das war ein bisschen so ein Running Gag, dass halt die Leute, die es halt nicht an die Kunstuni geschafft haben, die nicht an der Schauspielschule angenommen wurden, die zu schlecht für die Filmakademie waren, die sind halt dann, das war halt dann das Sammelbecken im Grunde von früh Gescheiterten, die dann Kulturwissenschaften gemacht haben. Also Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis heißt der Studiengang, hat so einen sehr künstlerischen Einschlag. Ja, und damit dann fertig zu sein, war so enttäuscht, dass ich einfach gleich hinterher, also was heißt enttäuscht? Also war so fest davon überzeugt, dass niemand auf mich wartet, da draußen in der Welt, dass ich gleich erst nochmal Informatik hinterher studiert habe, habe dann festgestellt, das ist es jetzt irgendwie auch nicht. Und jetzt ist es eigentlich ganz gut. Ich bin relativ positiv überrascht, wie sich mein Leben dann so entwickelt hat, ehrlich gesagt.
Ja, siehst du.
Ich bin da durch so Phasen gegangen. Ja.
Ja, also für alle Kulturwissenschaftler aus dieser speziellen Uni, Kunst zu studieren, kann ich aus Erfahrung sagen, ist auch nicht der heilige Gral. Also da warten auch einige Enttäuschungen. Also gut, ich habe ja nicht Kunst studiert, nicht freie Kunst. Ich habe Design studiert, aber was Kreatives, hat man ja auch hohe Erwartungen sozusagen, dass man danach den ganzen Tag kreativ ist und dafür bezahlt wird, dass man macht, was man liebt und so. Spoiler. Nein, das ist nicht so. Das meiste, was man macht, ist tatsächlich Papierkram und E-Mailen und Akquise und Administration und so. Also die kreative Zeit beschränkt sich auf so, keine Ahnung, 20-30% von all dem, was man macht. Mhm. Und wenn man dann kreativ einen Auftrag bekommt, dann ist meistens eben auch der Auftraggeber derjenige, der eigentlich gerne kreativ sein will.
Oh Gott.
Der aber leider keine Ahnung davon hat. Okay. Der dann sagt, mach das Logo mal größer.
Okay, ja.
Ja, das ist so ein Insider unter Designern. Das ist das, was die dann immer sagen. Wenn alles andere wichtiger ist. Ja, kannst du das Logo noch ein bisschen größer?
Ja.
Also auch, also überall lauern die Enttäuschungen. Insofern.
Ich bin ja auf der anderen Seite quasi, dass ich vergebe ja Aufträge an Freie oder irgendwie an GrafikerInnen oder irgendwie so. Und ich gebe mir immer sehr viel Mühe. Aber ich würde gerne mal so eine Fliege an der Wand, nennt man das so? Oder so Mäuschen spielen.
Aus dem Englisch,
ja. Ich würde gerne mal so reinhorchen in die Gespräche, die zum Beispiel die Grafikerinnen so führen untereinander. Also das Grafikbüro, mit dem ich gerne zusammenarbeite, wenn wieder eine E-Mail von mir kommt. wie sich das so anhört bei denen. Und sie denken, Alter, die schon wieder. Kannst du Logo mal größer machen?
Ja, also ich meine, je weniger Einfluss du selber nimmst auf den kreativen Prozess, desto glücklicher sind die natürlich, ist ja klar. Also das was tatsächlich an dem Job meistens das größte Ärgernis ist, sind ja die Kunden. weil die halt gerne bestimmen wollen. Am schlimmsten sind Startups. Also große Läden, also je größer der Laden ist, desto mehr sind die eigentlich auch damit vertraut, zu ver- vertrauen, also den Dienstleistern zu vertrauen, dass die ihre Sache gut machen. Wenn du aber ein Startup hast, wo die Typen daran gewöhnt sind, meistens sind es ja Männer, dass sie alles selbst unter Kontrolle haben und dass sie selbst sozusagen, also die sind ja alle dann CEOs, dann gibt es irgendwie 5 Mitarbeiter, 3 davon sind CEOs und die die wollen dann alles selber machen. Und die können das dann auch immer besser als du. Obwohl du ja letztendlich der Experte. Und die sind das nervt. Also das nervt echt richtig doll.
Okay, das heißt also bist du dann enttäuscht von deinem Beruf? Also du meintest ja irgendwie, du bist Realistin, du wirst nicht enttäuscht und bist sowieso mit so niedriger Erwartung an dein Leben rangegangen. Aber anscheinend hattest du ja doch irgendwie, also Enttäuschung in Bezug auf den kreativen Beruf, weil du ja gerade meintest, so ist halt vor allem Administration.
Ja, klar. Also klar hat man sich das mal irgendwann anders vorgestellt, obwohl ich jetzt auch sagen muss, im Nachhinein, als ich damit angefangen habe, war ich Anfang 20 und da hat man ja so schwammige Vorstellung von allem. Also
besser nicht von nix, wie irgendwas geht.
Ja, eben. Und deswegen, also ja, natürlich habe ich nicht gedacht, dass ich irgendwie das Steuer so doll nervig ist und das und so. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich davon immer noch enttäuscht bin. Den Job finde ich nach wie vor sehr schön und mache den gerne. Also die Sache an sich mache ich total gerne und ich interessiere mich auch dafür und verbringe damit auch tatsächlich immer noch gerne meine Freizeit. Ja, also was mich ein bisschen wütend macht, ist einfach grundsätzlich Arbeiten. Also wie sich grundsätzlich Arbeiten entwickelt hat in den letzten, sage ich mal, Jahrzehnten oder 15 Jahren oder so, seitdem ich angefangen habe zu studieren, ist halt einfach das grundsätzliche Arbeiten und Leben deutlich härter geworden, so. Also meine Lebenshaltungskosten steigen ins Unermessliche, während meine Einkünfte aber nicht mitsteigen im gleichen Maße. Und das, würde ich sagen, ist tatsächlich immer noch ein Quell der, ja, weiß ich nicht, Enttäuschung, vielleicht nicht, aber auf jeden Fall Wut. So, aber der Job an sich, nee, den finde ich immer noch gut.
Ja, aber ich finde halt, also die Lösung zur Enttäuschung kann ja nicht sein, keine positive Vorstellung von der Zukunft zu haben, weil man ja vielleicht enttäuscht werden könnte oder sich vielleicht gar nicht erst zu freuen, weil es könnte ja immer noch irgendwas schief gehen. Damit nimmt man sich ja selber auch total viel. Also
du willst Enttäuschung hacken.
Ich will Enttäuschung hacken. Ja, richtig, richtig.
Naja, das geht ja nicht. Also ich meine, das ist ja nicht böse. Enttäuschung ist ja nicht böse. Enttäuschung ist ja eigentlich was Gutes. Also ich meine, wenn man das Wort mal so dekonstruiert, das ist das Wegfallen von einer Täuschung.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen.
So, das ist ja im Prinzip gut, weil du der Wahrheit eben näher kommst. Und Hoffnung zu haben und gute Erwartung ist ja sinnvoll, weil das deine Gegenwart besser macht. Ne? Also und weil es dir zeigt, was du willst. Das ist ja auch sehr sinnvoll. Oder was dir wichtig ist. Ja, also du weißt dann, wenn du dich freust, du weißt, welche Menschen dir wichtig sind, welche Aktivitäten, wo du halt hin willst. Das ist ja was Gutes, das ist ja ein Kompass. Und dann, wenn das wegfällt, ich meine, jetzt wie in dem Fall von Weihnachten, ist es ja auch eine Enttäuschung Leid sozusagen. Mhm. Also weil das ist ja keine endgültige Trennung von irgendwas, sondern es ist nur ein Verschieben von was. Und deswegen kann man damit ja auch gut umgehen. Insofern.
Würdest du sagen, Enttäuschung ist ein Trigger fürs Trinken?
Nee, nicht für mich. Nicht für mich, nee. Also bestimmt für Leute. Also kann ich mir vorstellen, aber für mich nicht, weil ich habe tatsächlich das Aufhören zu trinken, hing bei mir sehr damit zusammen, dass ich einfach von dem Alkohol auch einfach nichts mehr erwartet habe. Also ich hatte da keine positiven Erwartungen mehr, weil ich einfach schon 300.000 Mal die Enttäuschung ja hatte, die daraus gefolgt ist, dass ich angefangen habe zu trinken. Also ich bin, es war ja jedes Mal sehr enttäuschend, dann aufzuwachen mit einem Kater und es hat schon wieder nicht geklappt.
Ja, stimmt. Ja, guter Punkt. Ne? Ja,
also ich meine, das ist ja, Alkohol ist ja die ultimative Enttäuschung irgendwann. Insofern, also aus Enttäuschung trinken, das glaube ich, wäre kein Grund für mich. Nee, und für dich offensichtlich auch nicht.
Du meinst, weil ich jetzt gestern nicht getrunken habe? Ich habe gestern eine Zigarette geraucht.
Das Rauchen. Ich habe gestern auch eine Zigarette geraucht.
Ja, ich meine, die Sache ist ja quasi nicht die Enttäuschung selbst. Also die Sache an sich, sagen wir mal, irgendwas Schlechtes passiert, sondern es ist ja die Frage, wie es verstoffwechselt wird, emotional. Und ich glaube, da drin liegt halt der Trigger. Also aber man versucht dann, also man sucht vielleicht nach einem Grund zu trinken, unterbewusst, und dann passiert eine Enttäuschung und dann hängt man sozusagen das einfach an diese Enttäuschung dran und sagt, oh, jetzt ist das und das passiert und jetzt ist es entweder eh egal oder jetzt kann ich ja auch oder jetzt, es ist irgendwie so ein, man lässt sich halt in so ein Gefühl von Enttäuschung reinstürzen, als ob man so ein bisschen auch als ob das ein Grund ist, Kontrolle abzugeben, weil sozusagen was passiert ist, worüber man keine Kontrolle hatte, vielleicht. Also ist vielleicht so ein bisschen kryptisch. Ich überlege gerade irgendwie, ob das irgendwie immer dann ein Beispiel, also ich meine zum Beispiel jetzt gestern so, ne, meine Schwester sagt Weihnachten ab. Ich kann halt sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie traurig, weine jetzt ein bisschen und ich muss es danach auch immer noch nicht toll finden, aber irgendwie life goes on. Oder ich sage, oh mein Gott, es wird so schrecklich, scheiß, entweder scheiß Corona oder ich verlege meine Wut auf eine von den Beteiligten, meinetwegen meine Schwester oder das Baby oder so. Nein, Scherz. Aber
Scheiß-Baby.
Dieses doofe Baby. also, ne, oder irgendwie mein Schwager oder was auch immer. Und sag so, boah, die Doofen kriegen das jetzt irgendwie nicht hin oder so. Und dann bin ich enttäuscht von denen. Und da kann man ja so eine ganze Kette draus machen, so, ne, die man irgendwie über die ganzen Weihnachtsfeiertage nicht los wird, weil man die ganze Zeit an diesem Gedanken festhängt, es hätte so schön sein können, warum trifft mich das, also Gedanken, mit denen man halt überhaupt nicht weiterkommt, also die in keiner Weise lösungsorientiert sind, aber die sozusagen, wo man quasi diese Enttäuschung als einen Startpunkt nimmt und diese Kette einfach weiterführt, so.
Ja.
Das glaube ich schon, dass das ein Trigger ist. Also jetzt auch für mich sein kann. In diesem Fall habe ich es irgendwie, glaube ich, ganz gut durchgefühlt. Aber, also sozusagen der Anspruch, ich glaube, unterbewusst haben wir alle ein bisschen so, dass diesen Anspruch, dass wir nie negative Gefühle haben. Und wenn man sie hat, ist irgendwie was falsch oder das ist die Welt oder dann sucht man Schuldigen oder so.
Weißt du, ja, nicht mal? Also, ja, klar, also natürlich, das wollte ich gerade sagen. Also ich meine, dann wäre Enttäuschung nicht der Übeltäter, sondern einfach grundsätzlich jedes negative Gefühl. Und ne, also du kannst ja mit jedem negativen Gefühl in eine Schleife kommen oder dich selbst in eine Schleife begeben und das ist es, was ich weiß nicht, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet in der Gefühlsepisode irgendwann. Das ist das, was ich in diesem Jahr 2020 eigentlich verstanden habe, ein bisschen durch meine Therapeutin, dass Gefühle ja immer durch Gedanken gemacht werden. Mhm. Und dass diese negativen Schleifen, das sind ja keine Gefühlsschleifen, sondern das sind Gedankenschleifen. Mhm. Das sind eben die Gedanken, die man nutzt zur Interpretation seiner eigenen Gefühle. Und wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel enttäuscht wirst, weil ein Familienmitglied nicht zu Weihnachten kommt und du denkst dir dann, oh, denen ist es nicht wichtig genug, weil ich bin nicht wichtig genug. Und dieser Gedanke löst dann natürlich wieder negative Gefühle aus und du kannst damit dir forever diese negativen Gefühle erhalten. Also du kannst sie ja ernähren. Mm. Ja. Sozusagen durch diese Gedanken. Klar, das ist der ultimative Trigger, würde ich sagen. Ich meine, das ist der Trigger schlechthin. Aber da muss man eben, also die Lösung dafür ist eben man muss seine eigenen Gedanken beobachten. Das ist das Wichtigste. Also das ist das, das ist wirklich das Wichtigste für seelische, psychische Gesundheit, glaube ich, dass man seine eigenen Gedanken beobachtet und rausfindet, wie man so mit sich selbst spricht. Weil das ja eben eigentlich die Quelle allen Übels ist, ganz oft. Und weil man das ja auch ganz oft gar nicht merkt. Also das passiert ja total viel unterbewusst, ne? Man redet ja teilweise sehr gemein mit sich selber. So wie man nie mit einer Freundin reden würde und kriegt das noch nicht mal so richtig mit. Und dann natürlich geht's einem dann schlecht. Mhm. Ist ja klar. Ja, also das muss man abstellen.
Ich habe mal diesen Satz gehört, das Gehirn arbeitet als Anwalt für die eigenen Glaubenssätze oder so ähnlich. Und wenn ich der Überzeugung bin, dass ich nicht liebenswert bin zum Beispiel, ich glaube, das ist so ein ganz, ganz tiefer und sehr verbreiteter Glaubenssatz, dass man irgendwie nicht liebenswert genug ist oder nicht wert ist, geliebt zu werden oder so, dann sucht man halt überall in der Umweltgründe dafür, die das bestätigen. Und das, also da musste ich gerade dran denken, das fand ich irgendwie total interessant, als du meintest, dass man ja diese eine Person sagt zu Weihnachten ab, interpretieren kann als ich bin nicht wichtig genug. Und dann dachte ich so, hey, stimmt, das könnte man auch denken. Also, aber ich fand es total interessant, weil ich auf den, also ich glaube noch vor nicht allzu langer Zeit, ein paar Jahren oder so, wäre dieser Gedanke auch aufgekommen. Und ist ja irgendwie auch was Positives zu denken. Ach krass, stimmt, auf den Gedanken bin ich gar nicht gekommen, dass man das so sehen kann.
Ja, voll.
Ja.
Ja, ich habe das halt früher gehabt mit Typen, also mit Lovern. So, dass ich, das, da haben wir auch, habe ich auch schon oft drüber geredet. Ich habe mich halt irgendwie teilweise wirklich super mies behandeln lassen, einfach ohne jemals auf die Idee zu kommen, dass die ja auch, also dass die ja vielleicht nicht right sind, so, und dass Arschlöcher sind. Ich habe dann immer gedacht, so, ja, aber ich bin halt, oder keine Ahnung, habe dann wahrscheinlich immer gedacht, so, das habe ich irgendwie verdient auf irgendeiner Ebene. Und so. Es ist mir jahrelang gar nicht eingeleuchtet, dass das auch Quatsch sein könnte.
Ja. Ja, aber da sieht man mal so, wie tief sowas drinsteckt, ne? Mhm. Also auch so sich selber zurückzustellen. Ich meine, das ist ja auch, man kann ja auch diese, also wenn man jetzt diese Situation, meine Schwester sagt ab, mal umdreht. Es gibt ja auch Leute, die in der Position meiner Schwester sind, ne, die vor der Wahl stehen. Ja, es ist mir super wichtig. Ich würde super gerne bei meiner Familie sein, aber ich muss hier irgendwie meine Gesundheit oder meine Prioritäten irgendwie setzen. Ich muss dafür sorgen, dass ich mich irgendwie wohlfühle und dass ich habe auch noch die Erwartungen meines Partners, ne? Also wir müssen sozusagen auch als Team und als quasi neue Familie entscheiden, wie wir jetzt damit umgehen. Und auf der anderen Seite stehen halt dann sozusagen die Enttäuschten, ne, also irgendwie meine Eltern oder ich oder so, die dann halt traurig sind. Und das muss man halt auch irgendwie aushalten. Oder man muss dann auch aushalten, dass die Interpretation meiner Handlungen gar nicht unbedingt das sind, was ich quasi intendiert habe. Ne? Also Mika sagt, oh, ich bin einfach meiner Schwester nicht wichtig genug, dass die zu Weihnachten kommt. Und meine Schwester muss aushalten, dass sie keine Kontrolle darüber hat, dass ich das denke. So, und muss einfach selber für sich die Entscheidung treffen, was sich für sie richtig anfühlt und was sozusagen, ja, also ne, so rum ist es ja auch schwierig. Und sie könnte genauso in dieselbe Schleife reinkommen und sagen, okay, also dass sie sagt, ich bin Mika nicht wichtig genug, damit sie sozusagen dafür das akzeptieren kann, dass ich das machen muss, was mir gut tut. Ich habe das Gefühl, ich rede gerade total wirr.
Ja, nee, aber es stimmt, es ist so Situation, ein Perspektivwechsel ist ja eigentlich fast immer eine gute Idee. Also zumindest, ne, also sich in jemand anders reinzuversetzen oder auch in sich selbst reinzuversetzen in einer anderen Lebenslage oder zu einem anderen Zeitpunkt oder so, das ist ja immer sehr gut, weil letztendlich nur so passiert ja Veränderung. Also jede Veränderung, jede Offenbarung, jede spirituelle Entwicklung ist ja letztendlich nichts anderes als eine Perspektivänderung. Ne? Mhm. Also die Realität der Welt verändert sich ja nicht, sondern nur die Art und Weise, wie wir sie sehen. Mhm. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, seine eigenen Gedanken zu beobachten, weil die beherrschen uns, nicht die Realität in dem Sinne, nichts außerhalb von uns, sondern die herrschende Kraft ist ja unser Kopf. Ich habe mich gerade daran erinnert, dass mir ich hatte letztes Jahr im Sommer so eine Unterhaltung mit so einem Psychotherapeuten, habe ich glaube ich schon mal erzählt,
der dich gerne therapieren wollte.
Der mich unbedingt therapieren wollte und so, mit dem ich so gut geredet habe. und den ich ja dann nicht genommen habe. Aber der meinte, was total interessant war, dass wenn man leidet, also wenn es einem schlecht geht, muss man rausfinden, sind es die Gedanken oder sind es die Gefühle, sozusagen? Ist es eine Gedankenschleife, die mir wehtut, oder ist es eine Gefühlsschleife, die mir wehtut? Und er meinte, dass wenn man das rausgefunden hat, dann hat man für beide Fälle die richtige Strategie, um da rauszukommen. Nämlich, wenn es um Gefühle geht, also wenn du ein schlechtes Gefühl hast, dass du loswerden willst, dann hilft es, das durchzufühlen. Also wirklich sich darauf einzulassen. Einzutauchen, es anzunehmen und zu fühlen. Und dann geht's von selber weg, weil es will nur durch dich durchfließen. Es ist alles, was es will. Und dann will es wieder raus. So. Wenn es eine Gedankenschleife ist, dann ist es genau die falsche Strategie. Wenn du eine negative Gedankenschleife hast, die sich immer wieder in deinem Kopf dreht, dann musst du dich ablenken, du musst weg von diesen Gedanken. Also letztendlich genau das Gegenteil von der Gefühlsstrategie. Sind es negative Gefühle, wollen sie halt, musst du dich drauf einlassen, negative Gedanken, weg damit.
So. Ja, beziehungsweise vielleicht bei den negativen Gedanken überlegen, ob man die durch etwas anderes ersetzen kann, was man stattdessen denken will. Also weil wenn eine Situation beschäftigt, dann kann man ja vielleicht nicht aufhören, darüber nachzudenken. Aber die Frage ist halt, was sind vielleicht Gedanken, die man stattdessen irgendwie denken kann, die so ein bisschen zielführender sind und ein bisschen weniger verletzend sind.
Ja, ja, genau, sie dekonstruieren. Also ganz oft sind das ja so unreflektierte Kindheitsgedanken, ne? Also so Sachen wie, ich bin nicht liebenswert oder ich bin nicht wichtig. Das ist ja, wenn man das sich mal so im Licht des Tages anguckt, so ganz primitive, so Kinder-Horror-Szenarien, ne? Die ja wenn man das als erwachsener Mensch sich mal anguckt, so gar nicht wirklich mit irgendeiner rationalen Welt was zu tun haben. Und die man deswegen auch eben, man muss sie ans Licht holen und denken so, na ja, also das ist ja erstmal so Quatsch. Erstmal ist das Quatsch und das ist auch gar nicht so einfach. Und das ist auch irgendwie in seiner Dramatik so ganz, ja, ganz naiv einfach. Ich bin nicht liebenswert oder ich bin nicht wichtig. Das ist so, ja, viel zu absolut auch, um irgendwie richtig zu sein. Also, das stimmt eigentlich nie, sowas. Fazit von dieser
Enttäuschung.
Erzählung. Ja.
Seid ihr von dieser Folge enttäuscht, weil ihr euch mehr erwartet hattet? Wenn ja, sind es nur eure Gedanken und eure Gedanken können euch nicht wehtun. Es liegt nicht an uns, sondern an euch. Enttäuschung ist nur ein Gefühl. ein Gedanke. Oder ein... Was ist es denn? Ist ein Gedanke oder ein Gefühl?
Enttäuschung? Enttäuschung ist ein Gefühl. Okay. Und das, was du dir dazu denkst, warum du enttäuscht, also, oder dass du dir dann denkst, so, oh, ich bin nicht wichtig oder das Weihnachten wird doof oder so, das sind deine Gedanken.
Ja, genau, ja.
Ja.
Ja, ich glaube, mir hat das geholfen, mit dir darüber zu reden. Also.
Doch, das ist gut.
Ja, wie gesagt, ich hatte schon irgendwie relativ viel auch so mit mir selber ausgemacht und so. Aber ich glaube, was für mich gerade der Punkt ist, was wir auch am Anfang schon mal gesagt haben, was gerade noch ein bisschen mehr eingesickert ist, mir Gedanken zu suchen, die ich stattdessen denken kann und mir quasi in Vorstellungen zu haben von dem, wie es halt auch sein kann. Also ne, irgendwie, also ich bin halt irgendwie auch ein visueller Mensch und zum Beispiel, ja, ich stehe halt in der Küche bei meinen Eltern und koche ein Weihnachtsessen oder ich sitze in meinem alten Kinderzimmer und schreibe was. Oder ich nehme mir Block und Stifte mit und mal was. Oder ich schneide ein bisschen Podcast oder so. Also einfach irgendwie so friedliche Dinge zu beschäftigen mit einer Tasse Tee. Oder wahrscheinlich Kaffee, wenn ich ehrlich bin. ist schon wieder ich weiß auch nicht, warum.
Deine Sofavision.
Meine Sofavision. Ich weiß nicht, warum Tee trinken für mich irgendwie sowas erleuchtet. Also so, ich habe dann das Gefühl, es ist so friedlich und.
Klar, das ist das Getränk der, keine Ahnung, Yogis und Mönche.
Ja, aber ich trinke halt nicht so gern Tee.
Ja, dann lass es doch einfach. Ich finde Kaffee sowieso, das reicht doch als gutes Bild. Ich verstehe nicht.
Aber das ist so voll der, irgendwie kommt das einfach immer. Ich habe da, also.
Naja, ist ja nicht, ich meine, gut, solange du es nicht mit Wein hast oder mit Whisky oder so.
Ja, nee, das ist
alles gut. M-m.
Nee, da fange ich gar nicht erst mit an. Nee, genau, das ist nämlich, glaube ich, auch was, also so, dass man keine Bilder von sich entwirft, die Alkohol beinhalten. So. Einfach, ja. Einfach was anderes Schönes. Ja.
Ja. Ja, mach doch mal ein Vision Board. Ich habe neulich was geschrieben über Vision Boards. Ist zwar, also das zu raten ist super schlimm eigentlich. Passt nicht zum Bild von mir selbst. Aber an Weihnachten so, weißt du, so was du dir so fürs neue Jahr vorstellst oder grundsätzlich für dein Leben oder so visualisieren ist echt ein ziemlich mächtiges
Tool. Das ist
Tool.
Geil. Bei meinen Eltern liegen, glaube ich, auch noch irgendwie, liegen bestimmt Zeitungen und Zeitschriften und so. Das könnte ich bei mir zu Hause gar nicht machen, weil ich gar nicht so viel Printprodukte habe.
Siehst du?
Ja, richtig gut. Ich habe das mal gemacht. Mhm. Das war vor meinem Uni-Abschluss, weil ich mich da so lange mit rumgekämpft habe und das Ewigkeit nicht hinbekommen habe. Diesen Abschluss zu machen. Und dann habe ich eine Zukunftscollage, habe ich mich mit meiner Mitbewohnerin damals hingesetzt. Und dann haben wir Zukunftscollagen von unserer Zeit nach dem Abschluss gemacht. Das war auch gut.
Ja. Ja. Ja, das hilft total. Das kann einen echt pushen. So.
Ja.
War auch für mich wichtig beim Aufhören mit Trinken.
Ah. Oh, hast du die Collagen noch?
Vielleicht, muss ich mal gucken.
Oh, das wäre doch cool. Die irgendwie auch nochmal auf Instagram.
Ja. Ja, da war viel so mit lichtdurchfluteten Räumen und weißer. Ja. Letztendlich genau wie ich jetzt lebe. Ja. Ich habe das tatsächlich umgesetzt, geil. So visuell.
Ja.
So weiße Bettwäsche, weiße schwarzer Kaffee. Bei mir Kaffee ist romantisiert tatsächlich, nicht Tee. Mhm.
Du hast aber auch einen coolen, also so wie du deinen Kaffee trinkst, ist es halt auch echt cool, muss ich sagen. Also habe ich noch nie, schwarzer Kaffee mit einem Löffel Honig, finde ich schon, ist speziell und cool. Also weißt du, so ästhetisch.
Ja, gut, das finde ich auch. Schwarzer Kaffee in weißen Tassen mit Honig, ist ja gut. Das mit dem Honig hat mir früher mal einen Lover beigebracht, ein französischer Lover. Der hatte sehr viel Style.
Die Franzosen. Ja, geil, vielleicht probiere ich das auch mal. Aber dann,
An Weihnachten.
An Weihnachten trinke ich schwarzen Kaffee in weißen Tassen mit einem Löffel Honig.
Okay.
Okay, so, ja.
Ich werde jetzt mal ein bisschen arbeiten.
Ja, mach das. Ich auch.
Du hast Urlaub.
Ja, aber.
Yay! Arbeite bloß nicht. Nein.
Nee, ich fange
an zu sticken.
Ich schneide ein bisschen, ein paar Podcast-Folgen.
Cool,
ja. Okay, dann. Was gut?
Bis bald.
Tschüss. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr findet unsere Blogs unter datesonthedrinks.com und richtignice.com. Folgt Soda Club auf Instagram unter sodaclub.podcast. Schreibt uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Und wenn ihr uns auf iTunes eine gute Bewertung hinterlasst, freuen wir uns. Bis bald im Soda Club.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.